Leben, aber es passiert ab und zu, dann frage ich mich, wie würde mein Leben aussehen jetzt mit fast 60 Jahren, wenn ich nicht mit 23 Jesus Christus in mein Leben gebeten hätte? Was wäre dann? Wäre ich dann noch stolzer und egoistischer geworden, als ich damals schon gewesen bin? Oder würde ich heute noch immer irgendwelchen mittelmäßigen oder vielleicht einfach unbedeutenden sportlichen Leistungen hinterherrennen? Und was wäre mit meinem Beruf? Ich wäre sicher nicht Pastor geworden. Wie würde ich mein Geld verdienen? Und das, was mir heute so wichtig ist, die Beziehung zu meiner Frau Elisabeth, wie wäre das rausgekommen? Hätte ich es vermasselt irgendwann? Oder hätte sie mich überhaupt geheiratet? Solche Fragen stelle ich mir, und natürlich ist es im Grunde genommen müßig, weil es ist ja nicht so. Aber wenn ich mich diese Dinge frage, dann passiert mit mir Folgendes, dann werde ich unglaublich dankbar. Ich werde unglaublich dankbar dafür, was Jesus in meinem Leben gewirkt hat. Und wie er mich gelehrt und geleitet hat und wie ich unter seinem Einfluss auch mich habe verändern können. Jesus hat mich nicht so gelassen, wie ich gewesen bin. Er hat mich verändert. Und über dieses Thema Veränderung möchte ich mit diesem Titel der Predigt Gemeindefamilie brauche ich eine Therapie, die Stefano wunderbar eingeleitet hat, heute sprechen. Und ich lese den Text aus Epheser 5, die Verse 8 bis 14. Und wir lesen hier, Epheser 5, die Verse 8 bis 14. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß, denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durch das Licht offenbar, denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Erstens, auf dem Weg der Heiligung. Wir machen heute eigentlich ganz genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass wir im Text jetzt nicht einmal ganz ein Kapitel weiter hinten sind, also dass wir numerisch wirklich in der Reihenfolge im Epheserbrief sind, sondern es hat auch damit zu tun und vor allem damit zu tun, dass Paulus das Thema von Epheser 4 eben weiterzieht bis in Epheser 5 und sogar dort auch noch weiter als in diese Verse, die ich jetzt gelesen habe. Der Unterschied, und es gibt einen Unterschied, zum letzten Mal ist, letztes Mal habe ich das Reden und wie wir mit Reden umgehen können, darüber gesprochen. Heute möchte ich das Leben betonen. Und ich habe ja letzten Sonntag versucht, diesen Text aus Epheser 4 damals ein bisschen aufzuzeigen oder zu zeichnen. Ich hoffe, man sieht es hier. Und der Text geht von einem Herzen aus, das verstockt ist in den Augen Gottes und deshalb das Denken auch nichtig ist. Und entsprechend unrein ist das Reden und das Handeln. Das war Epheser 4. Und auf der anderen Seite, Paulus beleuchtet hier die zwei Seiten, auf der anderen Seite, wir haben ein Herz, in dessen Herz eben Christus lebt und der dadurch auch verändert wird im Denken und das Denken wahr wird und entsprechend wird das Reden und das Handeln eben rein. Das aus Epheser 4. Und eigentlich ist das heute genau dasselbe. Paulus benutzt wieder diese Dualität und er nennt hier diese Seite Finsternis. Heute nennt er sie Finsternis. Und er sagt, darüber zu sprechen, was daraus geschieht, das sollten wir sein lassen. Und ich möchte trotzdem etwas sagen dazu. Er sagt, es geht um diese Werke der Finsternis, wo wir halt zum Beispiel über Suchtprobleme reden oder über Pornografie reden oder über das Problem, wie wir umgehen mit Wut, mit Zorn, mit Hass, mit Aggression oder wo eben das zum Ausdruck kommt, was im menschlichen Herzen so oft ist, auch Lüge, Intrige, Verschlagenheit. Eben einfach alle diese Dinge, die Werke der Finsternis, so wie diese Bibel das sagt, hervorbringen, die spricht er hier an. Und ich spreche sie deshalb an, nicht nur, weil er sagt, wir sollen nicht darüber sprechen, sondern auch, weil er sagt, man muss sie aufdecken. Man muss sie aufdecken. Und wo das Licht reinkommt, da wird das aufgedeckt. Und das einfach zu dieser Seite, die Paulus hier Finsternis nennt. Diese Seite, die nennt er Kinder des Lichts. In unserem Text Kinder des Lichts. Und was dann da rauskommt, das sind die Früchte. Er nennt sie hier in unserem Text Epheser 5 Früchte. Und zwar redet er dann von Güte. Man könnte auch sagen Großzügigkeit. Und er redet von Gerechtigkeit. Aber man könnte auch übersetzen ein richtiges Leben, also dass man das Leben richtig führt. Und er spricht von Wahrheit. Und dann haben wir das hier wieder, oder? Das sind die Früchte, die da entstehen auf der Seite der Kinder des Lichts. Und jetzt fordert er uns auf, wandelt als das, was wir sind. Also wir sollen wandeln als Kinder des Lichts. Im Licht, mit Licht, Licht ausstrahlend, so sollen wir wandeln. Und der Gedanke könnte aufkommen, okay, diese Dualität, die Paulus hier aufzeigt, die ist ziemlich fix und wenn man hier ist auf dieser Seite, dann bringt man automatisch sofort all das hervor und wenn man hier ist, dann bringt man automatisch all das sofort hervor und das wissen wir, das ist eben nicht so. Ich habe das letzte Mal schon darüber gesprochen, habe gesagt, das hier, das ist ein Prozess, das braucht ein Prozess. Das ist ein Weg, den wir gehen, begleitet von Jesus Christus, Therapie Jesu Christi. Vielen Dank für diese erläuternden Worte, das ist wirklich super. Und die Bibel nennt diesen Prozess Heiligung. Es gibt es nicht, dass wir zum Glauben kommen und vollkommen verändert sind. Ja, Änderungen passieren und zum Teil viele schöne, wunderbare Dinge. Aber für viele andere Dinge braucht es einen Prozess, in dem Jesus Christus uns begleitet. Heiligung bedeutet, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Und wir kennen ja Jesus Christus. Wir wissen ja, wie er ist, oder? Jesus Christus ist sanftmütig. Und voller Liebe. Und gleichzeitig ist er mutig und voller Autorität und Kraft. Jesus Christus ist total auf Gott, seinen Vater, seinen himmlischen Vater ausgerichtet. Und total auf die Menschen. Er lässt sich völlig auf die Menschen ein. Und gleichzeitig ruht er in sich selber. Kein Stolz, auch keine Minderwertigkeit ist bei ihm. Er ruht, er hat diesen Ausgleich. Jesus Christus ist derjenige, der den Sturm befiehlt und stillt. Er ist derjenige, der Wunder tut, Menschen heilt. Und er ist derjenige, der Essen vermehrt. Und die Lehre und das Leben von Jesus Christus Und das Evangelium, dass er gestorben und auferstanden ist vom Tod, dass er den Tod geschmeckt hat, jetzt aber lebt, das hat die Welt verändert und beeinflusst. Und es verändert die Welt noch immer. Und Jesus beeinflusst die Welt noch immer, nur durch das, was er getan und was er gelebt hat. Und eben immer noch tut, weil er immer noch oder wieder lebendig ist. Und ihm wollen wir jetzt ähnlicher werden. Wir sind also unterwegs und wir sind noch nicht fertig. Jesus selber führt und er trägt uns durch diesen Prozess. Und dieser Prozess zeigt sich und ist gekennzeichnet dadurch, dass wir eben in all diesen Herausforderungen dieses Prozesses immer wieder zuallererst aus seiner Gnade leben. Wir uns beschenken lassen von ihm. Er ist es, der es uns geben möchte. Und er zeigt sich aus, dieser Prozess zeichnet sich aus dadurch, dass wir uns immer wieder Jesus Christus hingeben und in Verbindlichkeit mit ihm unterwegs sind. Und dann möchte ich dich ermutigen, vertrau dich ihm immer wieder neu an. Denn er macht es wirklich gut. Und du wirst erleben, wie gewisse Dinge werden sich sofort lösen. Du wirst vor einem Problem stehen, du kennst das vermutlich auch, hast das schon erlebt und es wird einfach so sich in Luft auflösen, nachdem du dich Jesus anvertraut hast. Und dann gibt es die andere Seite, da geht es etwas länger. Da stehen wir vielleicht an und es braucht unser Mitwirken. Wir sind gefragt, wir müssen etwas tun, wir brauchen vielleicht auch etwas Disziplin und oft auch Geduld, dran zu bleiben, an Jesus und an der Situation. Vielleicht fragst du dich jetzt, aber was ist, wenn ich einfach nicht weiterkomme? Wenn ich an einem Punkt stehe, an dem es einfach nicht weitergeht, immer wieder dasselbe Problem, immer wieder gefallen. Vielleicht ein Suchtproblem, Rauchen oder Pornografie oder vielleicht einfach deine Wutausbrüche. Also ich gehe mal davon aus, dass wir niemand haben, der das hat. Aber vielleicht stehst du irgendwo an einem Ort an. Was kann ich dann tun? 1. Korinther 10, Vers 13 sagt uns, Gott wird mit der Versuchung, die er zulässt, auch den Ausgang schenken. Das Wort Gottes verheißt uns also, dass die Lösung mit dem Problem auch da ist. Und zugegebenermaßen, ja, es kann manchmal ziemlich viel Geduld brauchen. Bleib dran. Bleib dran. Jesus kann diesen Ausgang schaffen. Manchmal ist es auch wichtig, dass wir erkennen, wo er ist, dieser Ausgang. Manchmal schauen wir umher und denken, da müsste es sein, da müsste es sein oder da müsste es sein, aber er ist da. Warte hier und lass dich von Jesus hier führen und leiten. Was mir in diesem Prozess und vielen anderen auch in diesem Prozess immer wieder geholfen hat, ist das Bild, das die Bibel selber braucht in Matthäus 11, Verse 29 und 30, wo Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Weißt du, was ein Joch ist? Wir haben hier ein Bild von einem Joch. Es ist dieses Holzgerüst, das hier über diesem Nacken von diesen zwei Ochsen sind es vermutlich gelegt worden ist. Man kann auch andere Zugtiere damit einspannen. Und die Gesellschaft damals hat sehr genau gewusst, wovon Jesus spricht, wenn er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Für uns ist es etwas fremder, wir sind weit weg von dieser landwirtschaftlichen Kultur oft und kennen dieses Joch nicht mehr, weil in der Zwischenzeit gibt es Traktoren und andere Maschinen und wir genießen das auch. Aber Jesus sagt damit, wenn er dieses Bild braucht, sagt er zuallererst, dieses Joch, das du auf dich nehmen sollst, das ist mein Joch. Und er meint damit nicht nur, es gehört mir, Jesus Christus, sondern er meint damit, und ich bin die Person neben dir, die dieses Joch trägt. Ein Joch bringt zwei Tiere zusammen. Und dieses Joch, das Jesus uns gibt, bringt ihn mit uns zusammen, mit dir, mit jedem von uns, bindet uns so zusammen. Und jetzt sind wir miteinander unterwegs. Und wenn Jesus hier zur rechten Seite von mir unter diesem Joch steht, und ich sage das praktisch jeden Tag im Moment, ich habe manchmal solche Phasen, Herr, ich nehme heute dein Joch auf mich. Dann weiß ich, er ist da, zur rechten Seite. Er führt und er leitet. Er ist der, der die Richtung vorgibt, oder? Und er ist auch derjenige, der die Hauptlast trägt oder zieht. Und aus diesem Grund sagt er, mein Joch ist sanft und die Last ist leicht. Und dann stelle ich mir auch vor allem wenn ich dieses sanft höre, dass dieses Holzgerüst eben sehr leicht ist und sehr gut gepolstert, oder? Jesus bringt uns nicht unter ein hartes Joch, sondern unter ein sanftes Joch. Und da ist noch ein Punkt mit diesem Joch. Wenn du das Joch von Jesus auf dich nimmst, trägst, dich bereit erklärst dazu, mehr können wir auch gar nicht tun, aber wenn du das machst, dann hat auf deinem Nacken kein anderes Joch mehr Platz. Kein Joch von Sorgen oder von Angststörungen oder ein Joch von irgendwelchen anderen Dingen, die bedrücken, knechten können, hat kein Platz mehr, denn dieser Platz ist besetzt vom Joch von Jesus Christus. Aber was ist jetzt, wenn vielleicht trotz all dem jemand in seinem Leben an einen Punkt kommt, wo es halt einfach nicht mehr weitergeht. Ausgebrannt. Oder an einem Punkt, an dem man die Ideale von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit oder was Jesus uns vorlebt, einfach nicht erreichen. Zerbrechen, vielleicht auch durch unseren Perfektionismus. Die Latte viel zu hoch ist. Was ist dann? Oder wenn man krank wird. Und mit krank meine ich nicht zuerst eine körperliche Krankheit, obwohl das auch eine Therapie braucht oder brauchen kann, sondern eben auch eine seelische, psychische Krankheit. Brauche ich dann eine Therapie? Zweitens, Chancen und Herausforderungen einer Therapie. Ich möchte das gleich vorwegnehmen. Es gibt Krankheitsbilder wie Depression, wie Schizophrenie oder Psychose oder eben auch Burnouts oder Angststörungen, bei denen ich eine Therapie auch mit einem Psychiater oder Psychologen nicht nur empfehle und wärmstens empfehle, sondern in denen es Situationen gibt, wo es praktisch ein Muss ist, so eine Person auch einmal aufzusuchen. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass wir in der Seelsorge einfach auch an unsere Grenzen gelangen, sondern das hat auch damit zu tun, dass es in der Zwischenzeit sehr viele gute Medikamente gibt. Auch in diesem Bereich. Hilfreiche Medikamente, die sich in einigen Bereichen wirklich als sehr unterstützend und wertvoll gezeigt haben. Und lasst uns doch hier auch ehrlich sein. Wir kennen den Bereich der Medizin. Eben wenn es um körperliche Krankheiten geht, um gerissene Bänder oder was auch immer. Und wir staunen, was die Medizin alles kann. Und wir sagen, es ist ein Segen Gottes, diese Medizin. Und auch wenn die Wissenschaft hier anders ist als in der Psychologie, so ist es doch so, dass wir auch hier diesen Bereich auch als ein Segen Gottes anschauen können. Wenigstens zu einem schönen, großen Teil. Es gibt aber gerade hier jetzt ein Problem. Und das Problem ist nicht, dass sie ihre Arbeit nicht gut machen würden. Das tun sie, glaube ich, mit sehr großem Einsatz und großer Sachkompetenz. Das Problem ist, dass sie völlig überlastet sind. Völlig überlastet. Sie haben in der Corona-Zeit, hat das Ganze noch einmal zugenommen und die Anfragen für eine Therapie sind groß geworden. Und zwar führt man das zurück auf Sachen, die passiert sind während dieser Zeit, Angststörungen, Depressionen, Stresssymptome, Einsamkeitsgefühle. Stellt euch das einmal vor, Einsamkeitsgefühle und natürlich auch Schlafstörungen. Alle solche Dinge, die haben dazu geführt, dass die Therapeuten zusätzlich überrannt werden. Und wenn wir jetzt auf die Homepage gehen vom Sonnenhügel, das ist eine Therapiestation oder eine Therapeutenstation in Glarus, dann können wir dort lesen, und diese Station hat 15 Psychologen, 15. Und dann können wir dort lesen, jederzeit, Anmeldungen sind jederzeit herzlich willkommen. Es ist aber mit Wartezeiten zu rechnen. Und eine Studie in Deutschland hat ergeben, dass die Wartezeiten, bis ein solcher Platz oder so eine Therapiezeit frei wird, fast 5 Monate dauert in der Zwischenzeit. Und ich denke, ganz ähnlich ist es auch hier bei uns in der Schweiz. Dass so viele Personen einen Therapiebedarf haben, gerade wenn ich an Dinge wie Einsamkeit oder Stress denke, das beschäftigt mich schon. Und ich glaube, manchmal hängt es auch ein bisschen mit unserem Verständnis zusammen, das wir in der Zwischenzeit entwickelt haben und das uns vielleicht auch aufgeprägt oder geprägt worden ist. Nämlich, wir haben so eine Art Flick-Mentalität. Also, flick mich wieder zusammen. So im Sinn, wenn das Auto futsch ist, dann gehen wir in die Garage, wenn die Heizung kaputt ist, rufen wir den Heizungsmonteur. Und wenn es bei uns fehlt, dann brauchen wir auch die Fachperson. Ich glaube, es gibt diese Seite auch von Gott her, dass er sich danach sehnt, dass wir unser Leben näher in der Beziehung mit ihm leben. Und zwar gerade auch in der Zeit, in der es uns gut geht. Und wir sagen, ich schaffe das, ich habe es im Griff, mein Leben stimmt. Gerade auch in der Zeit, dass er unsere Nähe eigentlich möchte, weil er uns liebt. Und dass er auch oftmals vielleicht bittet, dass wir doch hören, was er zu sagen hat. Denn ich bin überzeugt, dass wir immer wieder unterwegs sind und denken, ich kann es, ich schaffe das, mein Problem werde ich erledigen, und nicht hören, wie Gott vielleicht mit seiner leisen Stimme in unser Herz spricht und sagt, verbring mehr Zeit mit deiner Frau. Als Beispiel. Oder in unser Herz spricht und sagt, hey, du bist so schnell unterwegs. Wir müssen die Zügel ziehen, wir müssen die Bremse treten. Er möchte mit uns das Leben begleiten. Und wenn wir das zulassen und diese Nähe mit ihm suchen und auf ihn hören, dann glaube ich, könnten wir einige Dinge eben auch vorher wie auch auffangen. Und es käme nicht zu diesen Überforderungen oder Überlastungen der Psychologen und Psychiater. Aber Therapien können etwas nützen. Sie können helfen. Und ja, ich glaube aber eben, dass Gott das Leben, wie ich es gesagt habe mit diesem Bild, unter dem Joch mit ihm zuerst bevorzugt. Sie kann eine Hilfe sein, eine Therapie.
Aber wie Stefano das sehr gut gesagt hat, auch in einer Therapie kommt es oftmals tatsächlich darauf an, wie gut wir auf die Leute, die uns begleiten, die Therapeuten, sei es Ärzte oder Pflegepersonal, hören. Und wie gut wir damit einstimmen. Also diese Gemeinschaft, die uns Gott eigentlich anbietet, diese Gemeinschaft haben wir dann irgendwie mit einem Therapeuten oder mit mehreren. Und dann hilft es auf jeden Fall viel, viel besser, weder wenn wir eben nicht umsetzen, was wir merken sollten wir tun. Diese große Anzahl von Menschen, die therapiesuchend sind, sind für mich, wie gesagt, besorgniserregend, auch aus diesem Grund, weil wenn ich all diese Angstmeldungen, die in unseren Medien umhergehen, wären, wenn diese Angstmeldungen nicht da wären und wir unser Leben mal ohne das anschauen könnten, dann würden wir vielleicht sogar feststellen, eigentlich sind die Bedingungen für unser Leben so gut wie kaum je zuvor. Alles haben wir. So viele Möglichkeiten bieten sich uns. Chancen. Wir leben in Wohlstand. Es geht uns gut. Wir haben Ärzte, wir haben Fachpersonal, wir haben fast alles. Und es ist auch möglich, Arbeit zu finden, wenn wir sie einmal verloren haben oder wenn wir uns neu orientieren. Es geht uns eigentlich fast besser als je zuvor. Und die Frage ist dann deshalb, an was liegt es? Und ich denke halt einfach, das System ist irgendwo krank. Und es fehlt etwas in diesem System. Und dieses Etwas möchte ich heute Morgen einfach mal ein bisschen plakativ mit Gott benennen. Gott fehlt in unserer Gesellschaft. Und deshalb richten wir den Blick wieder auf Jesus. Und das bringt mich zu drittens. Jesus verändert mit Macht. Und beginnen wir bei uns selber. Ich liebe es, eben wie ich am Anfang schon gesagt habe, auch von anderen Menschen zu hören, was sie mit Jesus Christus erlebt haben. Ich liebe es, wenn sie mir erzählen, wie sie ihren Weg gegangen sind und gefunden haben und immer noch vielleicht auch am Suchen sind. Und manchmal gibt es solch wunderbare, wundervolle Dinge, die ich höre und die merke ich mir dann. Und erst kürzlich habe ich von einer Person gehört, wie sie erzählt hat, dass Gott sie dahin gebracht hat, eine Verfehlung ihrerseits, in die sie eigentlich reingeraten ist, im Bereich Okkultismus, einfach zu bekennen. Und das hat sie dann gemacht, es ist einige Jahre her schon. Und was ist passiert? Sie hat diese Sünde bekannt und von dem Moment an hat sie nicht mehr geraucht. Und sie war Kettenraucherin. Gott wirkt mit Macht. Ich liebe es, die Geschichte zu hören von diesem jungen Mann, der gesagt hat, er hat für sich beten lassen hier. Sein Problem Allergien. Und jetzt, diesen Sommer, kein Problem mit Allergien. Und die anderen Jahre hat er sich medizinisch behandeln lassen müssen. Ich freue mich über all die Geschichten und ich habe mehrere gehört und einige auch selber erleben dürfen, die Menschen erzählen, wie Jesus Christus sie frei gemacht hat von Drogensucht. Ich freue mich darüber, wenn ich sehe, wie Menschen vom Minus buchstäblich ins Plus kommen. Und ich meine die Finanzen. Da gibt es Leute, die haben Probleme im Umgang mit Geld. Sie haben Probleme vielleicht auch mit der Arbeitsethik und Arbeitsmoral. Und vielleicht kommt noch eine Spielsucht dazu. Und dann ist man sehr schnell auf dieser Seite des Minus, oder? Und dann kommt Jesus ins Leben oder dann beginnt Jesus einzugreifen und er verändert. Und vielleicht kommt dazu, dass dann Leute, die kaum oder eben nur Minus haben, sagen, okay, von all dem gebe ich Gott auch einen Teil, eine Erstlingsfrucht von dem, was ich verdiene oder bekomme, irgendwoher, und dann auf einmal stehen sie irgendwie im Plus. Und sie haben gelernt, umzugehen mit Geld. Das gehört dann vielleicht dazu und kann ein mühsamer Prozess sein. Und sie haben vielleicht auch gelernt, ihre Arbeitsethik zu verändern und zu sagen, jawohl, ich möchte arbeiten, es ist wichtig und ich möchte das für Jesus tun. Aber ich liebe solche Geschichten. Und ich liebe es, wenn ich ganz speziell höre von Beziehungen, Ehebeziehungen, wenn ich höre, wie Gott wieder neue Hoffnung schenkt. Und das gibt es eben auch wenn wir das Gegenteilige eben auch kennen. Aber wie Gott Versöhnung schenkt. Und es gibt Versöhnung in Jesus Christus. Man kann wieder zusammenfinden und kann wieder gemeinsam mit neuer Hoffnung, neuer Zuversicht und neuer Liebe zueinander weitergehen. Jesus verändert mit Macht unsere Leben. Und er macht das auf eine unnachahmbare Art und Weise. Und in aller Regel auch bleibend, es sei denn, wir entscheiden uns wieder um. Und er verändert vor allem solche Dinge, die wir oft in unserer Gesellschaft oder immer mehr in unserer Gesellschaft sagen als, ja, ist halt menschlich, ja, kann mal passieren. Gerade solche Dinge verändert er. Und das erstaunt mich auch, weil er auch auf Details schaut und dort Chancen und Möglichkeiten schafft. Aber Jesus ist auch in der Lage, gerade dadurch, dass er Menschen verändert, auch in die Gesellschaft hineinzuwirken und das, was ich vorher Fehler im System genannt habe, zu verändern. Stellt euch doch einfach mal vor, wenn Gott wieder eine feste Größe wäre in unserer Gesellschaft. Und wenn die Menschen nicht nur die Perspektive vielleicht in 3, 5 oder 10 Jahren pflegen in ihrem Denken, sondern auch die Ewigkeitsperspektive und wissen, egal was uns hier begegnet und was ich für Herausforderungen habe und erlebe, egal, ich werde in der Ewigkeit werde ich mit Gott sein. Und dort habe ich eine Zukunft und dort habe ich eine Hoffnung, die bleibt, die wird immer bleiben, egal was hier passiert. Aber diese Hoffnung und diese Zukunft, die haben wir auch hier und jetzt, weil Jesus hier ist und weil er mit uns und mit dir unterwegs ist. Stellt euch einmal vor 1700 Jahren, die Menschen, die wenigen, die damals hier gelebt haben, die hatten große Bedrängnis und Angst vor Geistern, Dämonen und vor ihren Göttern. Und Jesus Christus hat hier einen Weg gezeigt, wie man da rauskommt. Und ich erwähne das deshalb, weil ich wahrnehme, dass genau das, dieses Übersinnliche, dieser Reiz des Übersinnlichen, dieses Okkulte, dieses Andere eben zunimmt. Und ich kann euch sagen, ich denke, da brauche ich kein Prophet sein. Wenn das weiter wächst und zunimmt, dann wird sehr schnell auch Angst, Bedrückung und Knechtschaft wieder zunehmen. Denn wer frei macht, ist Jesus. Es ist nicht nur der Humanismus oder die Aufklärung, die hier Freiheit gebracht hat. Denn ohne Gott, wir stehen jetzt nämlich ohne Gott in einer aufgeklärten Welt und trotzdem wächst das wieder. Wir brauchen Gott. Er ist das Zentrum hier. Jesus kann das verändern. Und dann ist da die Gemeinschaft in der Gemeinde. Einsamkeit. Ich meine, wir sind Menschen aus verschiedenen Nationen, einige sind ärmer, andere sind reicher, einige haben diese Persönlichkeit, andere eine ganz andere. Wir sind total verschieden und trotzdem finden wir uns, weil Christus im Zentrum ist. Trotzdem haben wir miteinander zu sprechen, haben ein Thema, verbindet uns der Geist Gottes. Und wir wollen einander helfen, wir stehen einander bei. Wir schauen aufeinander, es ist uns nicht nur gleich, was mit dem anderen ist. sondern wir helfen auch tragen. Das könnte dieses in meinen Augen Schreckengespenst der Einsamkeit, die zunimmt und zunimmt und zunimmt, eben wirkungsvoll begegnet werden. Jesus, er schafft das. Jesus verändert Leben, auch dein Leben. Und er macht das mit Autorität und gleichzeitig mit Sanftheit und mit Liebe. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade jetzt stehst. Aber ich möchte jetzt eine Zeit der Stille geben und dich einladen, in dieser Zeit dich ganz neu auf Jesus auszurichten. Und ihn zu bitten, genau an diesem Punkt dich weiterzuführen. Der Punkt, der dich stört oder wo du anstehst oder wo du ein Problem hast oder wo dir die Hoffnung geraubt wirst. Und ich werde dann zum Schluss beten. Amen.